Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ich habe hier schon mal ein paar Folien geöffnet, anhand derer ich einen Impuls weitergeben will. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergänzung aus Bereich der Pflege und der Seelsorge. Da wird sich ein Teil naturgemäß überschneiden und ein Teil ergänzen. Und wir wollen in den Kleingruppen schauen, was hat es mit mir zu tun? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Welche Fragen sind bei mir da? Ich bin selber Internist, Geriater und habe eine Palliativstation aufgebaut in einem Krankenhaus in Hamburg und viele Jahre geleitet. Und aus dieser Erfahrung gebe ich ein paar Gedanken weiter. Wir haben uns in der Arbeit Christen Gesundheitswesen naturgemäß schon sehr früh Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich, Patienten trösten? Hier mal aus einem Seminarabend, wo wir zusammengetragen haben, was verbinden eigentlich viele Menschen mit dem Wort Trost? Und da kommen dann so Begriffe wie Nähe, Wärme, nicht alleine sein, Geborgenheit, zur Ruhe kommen, Frieden finden, zuwenden, zuhören, verstehen, annehmen, begleiten, Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen, Mut machen, helfen, aufrichten, Hoffnung vermitteln. Also alles Begriffe, die auf Beziehung hinauslaufen in einer besonderen Qualität. Und wenn man sich anschaut, wo kommt eigentlich der deutsche Begriff Trost her, sprachgeschichtlich, dann hängt das zusammen mit Worten wie Vertrag und Bündnis aus dem Gotischen oder Altgermanischen, oder mit innerer Festigkeit und Zuversicht. Und wir kennen alle, dass auch im Biblischen der Heilige Geist als Tröster bezeichnet wird, oder aus dem Englischen das Wort Trust für Vertrauen. Also auch hier, es geht wieder um ein vertrauensvolles Bündnis, das wir schließen, wenn es um Trost geht. Mich bewegen drei Ebenen für das Trösten, die ich vorstellen möchte heute Abend, die sicher die einzelnen Berufsgruppen auch etwas anders vielleicht ansteuern, zumindest was die erste Ebene anbelangt. Ich glaube, es gibt eine Ebene zu trösten, die fachlich ist. Also wenn ich meinen Palliativpatienten sage, wir werden alles tun, was ihre Beschwerden lindern kann und ihnen möglichst lange Stabilität gibt, dann kann das ein starker Trost sein. Denn die Angst vor dem, was in der Krankheit sich entwickeln kann und damit überfordert zu sein, die ist naturgemäß sehr groß. Ich bin kein Freund von dem Begriff Symptomkontrolle. Manche Palliativkollegen verwenden den Begriff, weil ich glaube, kontrollieren im eigentlichen Sinne, das ist schwer möglich, aber lindern, das kann ich meinen Patienten zusagen, dass ich dafür alles investieren werde. Und wenn ich sowas zusage, dann ist wichtig, dass ich tatsächlich auch erreichbar bin und dass die Hilfe zuverlässig ankommt. Also, dass diese Worte zu erfahrbarem Trost werden. Wie können wir fachlich trösten lernen? Ich glaube, wir können das lernen. Ich glaube, es wird uns nicht in die Wiege gelegt und auch nicht automatisch ins Medizinstudium. Wenn so eine Schlüsselfrage kommt, die Palliativpatienten sie durchaus stellen, wie lange habe ich noch zu leben? Dann ist das natürlich eine Frage, die nicht nur Sachinformationen haben will, sondern eigentlich Trost. Und es ist keine Lösung, der Frage auszuweichen, sondern wir können lernen, fachlich zu trösten, indem wir mit dem Patienten zusammen hingucken. Also ich frage gerne und sage, viele Menschen in ihrer Situation haben schon ein Gespür dafür. Was würden Sie sagen? Ich binde jemanden mit ein, damit er Teil wird dieses Tröstens. Und dann lade ich ihn ein, die Befunde mit anzugucken, um gemeinsam ein Gespür zu haben, zum Beispiel der Tumor, wie schnell ist das Wachstum des Tumors, was haben bisherige Therapien gebracht. Und dann würde ich anbieten, zu sagen, wenn wir uns das gemeinsam anschauen, dann sehen wir, dass der Tumor doch ein Tempo hat. Ich glaube, wir können nicht mehr in vielen Jahren rechnen. Ich glaube, wir rechnen in vielen Monaten, vielleicht wenigen Jahren, die sie ein möglichst gutes Leben haben sollen. Also in diesem Bereich einer gewissen Unsicherheit, aber doch auch einer gewissen Festigkeit, fachlich trösten. Da wird jeder von uns seine Worte finden, auch sein Fachgebiet. Das ist mir ganz wichtig, dass auch christlicher Trost eine fachliche Ebene hat. Und da lohnt es sich zu investieren in guter fachlicher Fortbildung und auch guter Kommunikation dessen. Die zweite Ebene des Tröstens betrifft eben auch alle Berufsgruppen, ist das mitmenschliche Trösten oder wir nennen es ja Empathie in den sozialen Berufen. So unter der Überschrift, wir werden gut auf Sie Acht geben und wollen an Ihrer Seite sein, wann immer Sie uns brauchen. Und da habe ich schon bewusst zwei verschiedene Hilfsverben genommen. Also wir werden gut auf sie Acht geben. Ich glaube, das können wir zusagen. Aber dass wir immer an der Seite sind, das können wir in der Regel nicht zusagen. Da können wir nur eine Absichtserklärung machen. Das wünschen wir uns, das würden wir gerne. Und da ist es wichtig, im Team zu klären, wer hat das Notfallhandy, wie ist die Notfalltelefonnummer präsent, vergewissern, wir werden an ihrer Seite sein, was sich auch entwickelt. Bis dahin vielleicht, dass manche sagen, wenn sie mich persönlich brauchen, dann können sie mich so und so erreichen. Und da haben wir schon die herausfordernde Frage von Nähe und Distanz, die beim mitmenschlichen Trösten immer mitschwingt. Wie weit kann und will ich mich wirklich reingeben in diese Vertrauensbindung, ich nenne es jetzt mal so. Wo braucht es unbedingt das Team, das ergänzt? Und wo brauche ich auch die Supervision da drin, weil das auch sehr anstrengend werden kann. Also mitmenschlich trösten, ich glaube, auch das können wir lernen. Allerdings ist es nicht jedem ins Naturell gelegt, empathisch zu sein. Manche brauchen da vielleicht einen etwas längeren Weg. Fände ich spannend, auch darüber auszutauschen. Auch das ist köstlich trösten. Und die dritte Ebene, Spiritualität. Also vielleicht unter der Überschrift, wir wollen offen sein für ihre tiefergehenden Fragen, ihre persönliche Suche nach Halt und Trost. Das würde ich so nicht formulieren, aber meine Haltung, die würde ich versuchen, daran auszurichten. Und wir haben das ja bei den letzten Treffen schon beleuchtet, Spiritual Care, der Fachbegriff, der sagt, da sind alle Berufsgruppen gefordert, nicht nur die Seelsorge. Und wenn wir uns anschauen, Christian Spiritual Care, dann kommt dazu beim Thema Trost, wie ist christlicher Trost in unserem eigenen Leben verankert? Also wie können wir geistlich trösten lernen? Und auch das, glaube ich, ist ein Lernprozess, der auch mit zunehmendem Lebensalter wachsen kann. Hier nochmal aus den vielen Studien, die es zur Thematik gibt, ein Diagramm, die spirituelle Betreuung bei Menschen in palliativen Situationen, die geschieht eben keineswegs ausschließlich oder vornehmlich durch die Seelsorge, das ist uns ja bekannt. In dieser Untersuchung 41% der Kranken gaben an, meine Familie ist diejenige, die mich in spirituellen Fragen begleitet, 29% alle Gesundheitsberufe, 17% die Seelsorge. Nur 6% sagten aus einem religiösen Verständnis heraus, Gott ist mein spiritueller Betreuer. Also es macht mal wieder auch deutlich, wir sind aufeinander angewiesen und gerade wir in den Gesundheitsberufen stellen eine wichtige Gruppe dar, die spirituell, die geistlich begleiten kann. Es gibt viele Fragebögen zum Thema Spiritualität hier, das Spiritual Needs Screener, in diesem Jahr eine Zeitschrift für Palliativmedizin veröffentlicht. Ich finde sie interessant. So Fragen, haben Sie jemanden, mit dem Sie über die Frage nach dem Sinn im Leben sprechen können? Ich finde sie in der Thematik des Trostes aber nicht so hilfreich, weil Fragebögen auch eine gewisse Distanz aufbauen können und eher nicht für die Notsituation geeignet sind. Das kann man im Erstaufnahmegespräch einbringen oder es gibt eine ganze Reihe von Fragebögen, kürzer oder länger für die spirituelle Anamnese. Ich glaube, was uns zutiefst, wenn es um das christliche Trösten im Sinne von Spiritual Care geht, dann hilft, ist die Frage, was sich in unserem Leben selber verankert. Und wir werden sicherlich auch in den anderen Referaten auf diese Bibelstelle stoßen. Die ist ja im 2. Korintherbrief gleich ganz am Anfang. Nach den Begrüßungsworten schreibt Paulus gleich zum Thema Trost: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist wunderbar ausgedrückt. Und das ist Kernerfahrung, die tausche ich sehr gerne aus mit euch heute Abend. Wie geschieht das eigentlich? Wie macht der Heilige Geist das, dass den Trost, den ich erfahre in meinem Leben, dass der zur Qualität des Tröstens in meinem Berufsalltag werden kann. Das ist ganz, ganz spannend. Wir hatten uns das letzte Mal, da hatte ich in einem Kurzreferat diese 6 Schritte eingebracht, auf die ich noch mal kurz zurückkommen möchte, angeschaut, wie Spiritual Care aus christlicher Sicht aussehen kann. Und beim Trösten geht es um eine Konzentration dieses Vorganges. Ganz oben sehen wir wieder Fachlichkeit und Empathie. Damit gestalten wir Beziehung und trösten wir auch. Dann geht es um die christlich geschulte Aufmerksamkeit. Also es gibt manchmal Situationen, die sind herausragend. Ich denke an eine Patientenvorstellung auf meiner Palliativstation. Die Assistentin stellt mir die Patientin vor. Ich komme ins Krankenzimmer. Das Erste, was die Patientin sagt, können Sie wieder mit mir beten? Das ist nicht eine alltägliche Erfahrung. Ich sage, ja, ich kann gerne mit Ihnen beten. Wie kommen Sie da drauf? Ja, das letzte Mal, als ich bei Ihnen Patient war, war das so hilfreich für mich. Da brauche ich nicht viel geschulte Aufmerksamkeit. Das kommt mir einfach entgegen. Das ist aber keine Alltagserfahrung. Hat mir aber nochmal gezeigt, wie sehr das, was wir an Trost weitergeben, in manchen Menschen nachschwingt, während ich das vielleicht längst wieder vergessen habe. Also Wahrnehmung kann auch was anderes sein, die gefalteten Hände oder die Bibel auf dem Nachttisch oder angstvolle Augen, was wir auch wahrnehmen und dann nachfragen, wie ich das deuten kann und immer Respekt für den Lebensweg ausdrücken, auch wenn ein Mensch beim Nachfragen sagt, nein, mit der Frage nach Gott kann ich gar nichts anfangen und Trost und Bibel, bitte bleiben Sie mir vom Leibe oder wie ein Patient das immer ausdrückt, Respekt für die Person ausdrücken. Und dann, dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen, wenn es um Trost geht, heißt es auch, ein Resonanzangebot des Evangeliums machen. Ich erinnere einen Patienten, einen alten Herrn, der zu uns gekommen ist mit einer Osteomyelofibrose, also einer Verödung des Knochenmarks, hochgradige Blutarmut, dramatische Erniedrigung der Blutplättchen, mit Einblutung im ganzen Körper, Bluttransfusion geben, Blutplättchen transfundieren. Und das wiederholt in den kommenden Tagen, weil er so schnell immer wieder anämisch wurde. Die Frage von ihm, wie lange habe ich noch zu leben? Offenes Gespräch, seine Dankbarkeit für ehrliche Worte. Und dann auf die Frage, ob in seinem Leben im Glauben und Vertrauen zu Gott gewachsen ist, sagte er, das habe ich im Krieg verloren. Es war ein alter Herr, der noch den Krieg erlebt hatte. Und dann war was ganz Bewegendes, er sagte, und ich würde gerne zu Gott wieder zurückkommen. Aber ich schäme mich so. Ich habe mein Leben lang mich nicht mehr um Gott gekümmert und jetzt, wo ich Angst vorm Sterben habe, jetzt wieder zu Gott, da würde ich mir so komisch vorkommen. Und da konnte ich trösten mit diesem Bild, was Jesus gebraucht hat von den Arbeitern im Weinberg, wo er uns so nahe bringt, egal ob wir in der letzten Stunde kommen, wir kriegen den gleichen Lohn wie die, die schon am Morgen zur Arbeit gekommen sind. Und das hat dieser alte Herr aufnehmen können. Ich habe gefragt, ob ich die Krankenhausseelsorge zu ihm bitten darf und das hat er bejaht. Und nach ein paar Tagen fragte ihn, ob die Begegnung hatten. Ja, das sei sehr hilfreich. Und es zeigte sich ab, dass er auf Sterben zugeht. Wir hatten im Einvernehmlich die Transfusionstherapie beendet und ich lud ihn ein, ob wir nicht in einem Gebet sein ganzes Leben Gott anvertrauen. Das hat er gerne angenommen. Und ist 2 Tage später verstorben. Das sind natürlich Erfahrungen, wo so ein diese Schritte für uns sehr sehr tröstlich ein Mensch gegangen ist, von Wahrnehmen, Nachfragen, Anbieten des Evangeliums und ein Mensch nimmt es auf. Aber das ist keineswegs immer so. Wir haben häufig auch die Erfahrung, dass Menschen signalisieren, das mit dem Frommen ist nichts für mich und dann geht es darum, wirklich Wertschätzung und beste Versorgung weiter mitzuteilen. Ich liebe diese beiden Zitate von Mutter Teresa und von Dietrich Bonhoeffer, weil sie uns so auf ein Geheimnis aufmerksam machen. Und das ist, glaube ich, gerade für die Situation, wo wir denken, da kommt gar nichts an von meiner Herzenshaltung bei meinen Patienten oder meinem Glaubenstrost. Manchmal ist es so, als wenn Jesus sich versteckt. Zuerst denken wir über Jesus nach, sagt Mutter Teresa, haben unsere Gebetszeiten vielleicht am Morgen und dann gehen wir hinaus, um zu entdecken, wie er sich verkleidet hat. Also ihn entdecken, auch in der Patientenbegegnung. Oder Bonhoeffer, der Gott am Kreuz Jesu Christi gefunden hat, weiß, wie wunderlich sich Gott in dieser Welt verbirgt und wie er gerade dort am nächsten ist, wo wir ihn am fernsten glauben. Und ich erinnere manche Situationen, die ich gleich gerne in der Kleingruppe dann auch nochmal erzähle, wo ganz merkwürdige Begegnungen waren, die äußeren Umstände so, dass ich sagte, da ist irgendwas Interessantes. Und als ich dann die Glaubensfrage angesteuert habe, ist plötzlich eine Tür aufgegangen. Also manchmal ist das so, es verbirgt sich etwas und ich möchte uns Mut machen, neugierig, lass uns mal gucken, ob der Herr nicht irgendwie seine Gegenwart zeigt. Ja, zuletzt dieses Zitat, Entschuldigung, Koppler, stammt von Papst Benedikt. Ich finde, er drückt das ganz schön aus. Der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu reden und wann es recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu lassen. Er weiß, dass Gott Liebe ist und gerade dann gegenwärtig wird, wenn nichts als Liebe getan wird. Und auch das ist mir wichtig. Es gibt Situationen, wo das stille Gebet angemessen ist oder unsere Verbundenheit über Körpersprache oder manchmal auch über eine kleine Handreichung. Ich habe oft auch Menschen nach dem Versterben von Patienten auf der Palliativstation eine Trostkarte geschrieben oder Trostbüchlein geschenkt von Jörg Zink zum Beispiel, das Büchlein Trauerteilende Kraft. Da ist unserer Fantasie einfach viel Raum gegeben, wie wir Anteilnahme und Trost vermitteln können. Und da lade ich ein, nicht in professioneller Distanz zu bleiben. Zusammenfassung: christlich trösten, Palliativ- und Hospizversorgung, Authentizität, eigene Trosterfahrung im christlichen Glauben. Daraus wächst eine authentisch tröstende Haltung. Und alle drei Ebenen des Tröstens sind gleich bedeutsam. Fachlich trösten, enorm wichtig, mitmenschlich trösten, geistlich trösten. Da gibt es keine Konkurrenz. Und wir lernen auf allen drei Ebenen und letztendlich brauchen wir für alles drei den Heiligen Geist als Tröster, Helfer und Beistand. Also da können wir drum beten. Und ich möchte Mut machen, dass wir wahrnehmen, dass wir nachfragen, dass wir anbieten. Wenn ich so mein eigenes Berufsleben anschaue, würde ich sagen, an mancher Stelle hätte ich sensibel mutiger sein können. Und da freue ich mich auch auf den Austausch mit euch. Danke fürs Zuhören.
Ja, mein Name ist Anna-Maria Hegemann. Ich bin Krankenschwester. Also das ist man eigentlich immer, auch wenn man jetzt wie ich Rentnerin ist. Das bleibe ich. Und ich habe die große Freude, jetzt in Stadthagen in einem neu eröffneten Hospiz ehrenamtlich tätig sein zu können. Das ist so, ja, so ein Traum gewesen, da mitarbeiten zu können. Und das ist natürlich jetzt Wirklichkeit geworden, gerade so dieses zu erleben, die ersten Schritte, die dieses Hospiz macht, das so ganz langsam wächst mit Mitarbeitern und Gästen. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Und deswegen, ja, bin ich, also mit Andrea und Steffi zusammen stellen wir das Thema Trösten in Pflege und von meiner Seite eben auch im Ehrenamt vor. Diesen ersten Teil, den ich hier vorbereitet habe, das war, was ist Trösten? Das mache ich jetzt ganz kurz. Das hat Georg schon so ausführlich dargestellt. Ich finde es ganz schön zu sehen, dass du auch erstmal auf die Sprache geguckt hast. Also das Thema Trost, Trost, diese alte sprachliche Geschichte, wo eben die Treue hervorkommt, die innere Festigkeit und auch dieser Begriff des Englischen, dieser Bündnis, dieser Vertragaspekt, der in der im Trösten mit drin ist, das finde ich ganz schön. Ich habe aber zu ergänzen, dass in der Welt um uns herum die lateinische Sprache consolari ist, das heißt con mit cum nahe neben sein. Das heißt also Menschen, die Italienisch, Spanisch, Lateinisch trösten, haben auch den Schwerpunkt noch auf dieses nahe sein, neben einem sein. Und beides zusammen macht tatsächlich das Trösten aus. Das heißt, wir sind Menschen nahe, körperlich, in Gedanken, und versuchen ihnen selber Festigkeit zu geben und ihnen sie zu begleiten auf ihrem Weg, die kranken Menschen, die Sterbenden, aber natürlich auch die Angehörigen. Und ich habe ganz kurz abschließend zu diesem Gedanken von einem Ernst Engelke ein kurzes Zitat gefunden, was ich ganz schön finde, das alles zusammen macht. Er schreibt, er habe sich auf die Vielfalt der Möglichkeiten des Sterbens und des So-Seins einzustellen. Da komme ich später nochmal zu. Und der Tröstende hat zu schauen, wie er jemanden dabei begleiten und trösten kann. Er sagt, jemand, der tröstet, ist treu. Er weicht nicht von der Seite, also ist nahe, und hält mit aus, was auch immer ist und noch kommt. Und das ist ein Aspekt, den wir in der Pflege natürlich hautnah erleben, die Ärzte auch. Aber ich denke, gerade wenn man in einem Hospiz arbeitet, wird dieses Aushalten, was immer kommt, zu einem ganz wichtigen Aspekt, den ich hier einfach nochmal nennen wollte. Ja, zum Thema, wie geht denn Trösten speziell in der Pflege oder im Ehrenamt, kamen folgende Gedanken, um eben als professionell Pflegende oder auch als ehrenamtlicher Menschen in der palliativen oder hospizlichen Versorgung fachgerecht begleiten zu können, ist auch hier als erstes eine situationsgerechte Qualifikation erforderlich. Also auch da ist die Fachlichkeit einfach unerlässlich. Bei den Bewerbungen, die bei uns gelaufen sind, wurde natürlich auch geschaut, dass die Fachkräfte entweder die Palliativ-Care-Ausbildung haben oder Weiterbildung haben oder bereit waren, diese zu absolvieren. Und es war gar nicht einfach, die Menschen zu finden, die das schon hatten. Und einige haben gesagt, nee, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Und haben dann tatsächlich die Notwendigkeit nicht so wirklich gesehen. Das hat mich sehr überrascht. Also es war schwierig, ausreichend Mitarbeiter zu bekommen. Das Zweite, auch die Ehrenamtlichen machen natürlich einen entsprechenden Kurs mit für die Begleitung von Menschen in dieser Phase. Und das ist einfach unerlässlich. Das kann man nicht einfach mal so machen. Und jeder, der länger in dem Bereich ist, wird das dem zustimmen. Ja, hier werden unter anderem sogenannte Phasenmodelle des Ablaufs von Sterben und Trauer vermittelt. Stichwort Kübler-Ross und andere, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Das kennt ihr alle selber. Wichtig ist aber, stets im Kopf zu halten, dass alle Modelle eher eine Art Richtschnur sind zur groben Orientierung. Denn im Prinzip ist das Leben eines jeden Menschen bis zum Schluss zu seinem Sterben ganz und gar sein Leben. Und es ist so einmalig und so individuell wie der Mensch selbst. Das ist eine Erfahrung, die alle Leute, die eben auch im Hospiz sind, immer wieder machen, dass jeder Gast sehr besonders ist. Wir haben im Augenblick einen Herrn, der ist ein Raubein, da können nicht alle mit klarkommen. Und ich war letztens ganz stolz, dass ich ihm ein Lächeln entlocken konnte, weil ich ein bisschen raubeinig mit ihm auf ihn reagiert habe, was er gut fand. Also auch diese Erfahrung zu machen, wie spreche ich mit einem Menschen? Und ich glaube, ein anderer Mensch wäre höchst empört gewesen, aber ihm fällt es dann leichter, auch Unterstützung anzunehmen. Also das ist eben etwas, was wichtig ist, zu gucken, wen habe ich vor mir und wie kann ich mit ihm sprechen. Also diese Modelle, die ich eben nannte, sind hilfreich, um diesem Phänomen Sterben auf die Spur zu kommen. Und das ist gerade in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, in der diese Thematik weggeschoben wird, ausgeblendet wird, im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen wird. Das erleben wir tatsächlich auch bei Angehörigen, die bisweilen nicht akzeptieren können, dass die Mutter, der Vater, die Oma im Hospiz ist, weil es ihr nicht mehr gut geht und weil sie im Sterben liegt. Das ist einfach eine Folge dieses Umgangs mit diesem Thema Tod und Sterben in unserer Gesellschaft. Auch damit müssen wir umgehen können. Aber wie gesagt, dennoch, trotz aller Richtschnüre und Orientierungshilfen behalten wir als Christen immer im Blick, dass der Mensch vor mir der einmalige Herr K. oder die wunderbare Frau S. ist. Und ich empfinde es immer wieder als eine große Hilfe, dass ich, die ich ja meine Einmaligkeit meiner Einmaligkeit auch gewiss sein darf, dass ich eben die Einmaligkeit des leidenden oder sterbenden Menschen dann sehen kann und annehmen kann und damit entsprechend umgehen kann. Also das ist, sehe ich immer als eine Herausforderung auf der einen Seite und gleichzeitig auch auf Gnade. Und es schlägt sich in einer Haltung des Respekts nieder. Und diesen Respekt dem Menschen gegenüber zu bewahren, gleichzeitig zu wissen, dass wir geleitet und geführt werden durch den Geist Gottes, das ist dann die Basis unseres Tröstens. Und das ist, denke ich, auch etwas ganz Spezifisches unseres christlichen Trostes und Tröstens, so wir ja, wie wir ja auch selber getröstet werden. Dann habe ich so eine kleine, ich bin ein Freund von Listen, habe eine kleine Liste gemacht, wie kann denn Trösten konkret aussehen? Es sind also einige Gedanken, die Reihenfolge ist beliebig und sie kann natürlich beliebig ergänzt werden. Als erstes habe ich stehen, ehrlich sein. Das heißt, ehrlich sein auch mit sich selbst, mit seinen eigenen Grenzen. Und ehrlich sein mit dem, was wir sagen. Georg hatte eben darauf hingewiesen, dass das Ehrlichsein im Gespräch über die Situation, in der die Menschen sind, natürlich Fingerspitzengefühl erfordert. Aber es ist einfach auch wichtig, nicht so zu tun, als wäre das alles nicht so schlimm. Also das ist eine Sache, die ich selber auch lernen musste, wie kann ich ehrlich sein und trotzdem eben barmherzig sein. Das finde ich immer auch wieder eine Gratwanderung. Wünsche erkennen. Wünsche, die unsere Gäste haben, erkennen, darauf eingehen, soweit es natürlich möglich ist, ist etwas, was wir konkret tun können. Wichtig ist auch bei allem dem, Fantasie zulassen, wie man vielleicht Wünsche erfüllen kann. Wichtig ist es für uns auch mal mutig zu sein. Georg Wies sagte eben selber, manchmal darf man auch mutig sein im Gespräch über den Glauben, über Jesus Christus. Wichtig ist es, Worte zu haben. Also ich finde zum Beispiel unsere Kitteltaschenschätze, die wir von Zig haben, oft eine große Hilfe, weil mir nicht immer alles einfällt, aber da kann man auch manchmal einem Menschen etwas in die Hand geben. Oder vielleicht auch ein Bild an der Wand haben. Das muss man dann gemeinsam überlegen. Also Worte, die trösten können. Auch Worte wagen, zum Beispiel ein Gebet wagen, wenn es gewünscht ist, natürlich. Sonst kann man immer auch still beten. Was ich häufig schwerer finde, ist Schweigen zuzulassen und Schweigen auch auszuhalten. Da muss man manchmal ganz besonders hinhören. Wichtig ist die Offenheit, für Veränderung bei den Leidenden und Sterbenden zu sehen. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal sind es sehr kleine Veränderungen, auf die man aber hören und sehen und eingehen muss. Und manchmal auch die Veränderung bei den Angehörigen, wie sie mit der Situation umgehen können. Also immer genau hinschauen, was da gerade passiert. Insgesamt denke ich, ist es wichtig, dass wir selber sein bleiben, dass wir authentisch sind, weil wir können nicht so mit den Menschen umgehen wie Andrea oder Steffi. Ihr seid andere Menschen und die Kolleginnen haben eine andere Art. Und das ist gut, wenn wir bei uns bleiben können, dann sind wir authentisch und glaubhaft. Wichtig ist natürlich, immer im Gespräch und im Austausch mit Kollegen zu bleiben, um uns eben auch selber trösten zu lassen. Ich habe dann noch einen Punkt in eigener Sache genannt. Ich selber bemühe mich, mir immer wieder bewusst zu machen, dass mein ganzes Tun selbst ja Gebet ist oder Gebet sein kann. Also nicht nur bestimmte Worte, die ich spreche, laut oder leise, sondern meine ganze Haltung, wenn ich sie bewusst, vielleicht später auch unbewusst, Jesus zugewandt habe. Ich stelle mir dann vor, dass Jesus an meiner Seite ist, dass er mich begleitet, vielleicht mir rät, was ich tun soll. Also gewissermaßen immer im inneren Gespräch mit ihm. Und mit der Zeit wird seine Gegenwart wie zu einer besonderen Realität. Und so stelle ich mir dieses Beten ohne Unterlass vor. Zum Schluss meiner kurzen Vorüberlegung ist zu sagen, die Arbeit in Palliativ- und Hospizversorgung ist ohne Zweifel eine sehr gute und immer eine gesegnete Arbeit. Sie ist aber auch kräftezehrend, zumal wir alle daneben ja auch eigene private soziale Aufgaben haben in Familie und Freundeskreis und oft auch Schwierigkeiten und Probleme zu bewältigen haben. Das heißt also auch da aufmerksam sein, achtsam sein. Nicht selten kommt aber eine Überforderung ganz schleichend daher und man merkt es erst nicht. Und da habe ich geklaut bei Anselm Grün. Er schreibt, dass meine Liebe einen Besitzanspruch einschreibt. Daran kann ich es erkennen, dass sich also in meine Liebe ein Besitzanspruch einschleicht und ich werde ärgerlich, wenn meine große Liebe, die ich den zu Pflegenden ergänze ich jetzt, nicht honoriert wird. Das heißt also, ich habe den Kontakt mit mir selber verloren. Und das ist wichtig, dass wir immer mit uns selbst im Kontakt bleiben, mit unserem Herzen durch Jesus. Und wenn wir merken, dass wir ärgerlich werden und uns nicht mehr gesehen fühlen, das ist wichtig, dass wir dann zurückgehen, vielleicht auch mal eine Auszeit nehmen und natürlich vorher in der Supervision das vermeiden. Also ich denke, wir alle kennen die Schwierigkeiten und die Gefahren, die auch lauern können. Jetzt würde ich Andrea und Steffi noch um weitere Beispiele aus der Pflege bitten. Und ich bin jetzt hier mit meinen Ausführungen erstmal soweit fertig.
Vielen, vielen Dank, liebe Anne-Maria. Das waren gute Impulse. Ich habe noch gedacht, vielleicht wissen nicht alle, was die Kitteltaschenschätze sind.
Ja.
Und das sind so kleine Kärtchen, die jedes Jahr bisher von ZIG entwickelt wurden für Menschen, die im Gesundheitswesen der Seelsorge arbeiten, wo ein Bibelvers draufsteht auf der einen Seite. Genau, danke.
So,
Und
so
auf der
sehen sie aus auf der
Ja, und auf der
Rückseite.
anderen Seite
Ja.
ein Impuls für den Berufsalltag oder die
Ja.
Begegnung mit Menschen. Gute Idee.
Ja.
Andrea, fällt dir spontan vielleicht ein Beispiel ein?
Ja, ich habe beim Zuhören an eine Situation gedacht, wie ich auch als Christ trösten oder versucht habe zu trösten, einer Frau, die eigentlich überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, die einen Buddha auf dem Nachttisch stehen hatte und die aber in der letzten Sterbephase sowas von wenig Halt hatte, keine Hoffnung. Und da habe ich am Bett gesessen und habe auch so im stillen Gebet gedacht, was kann ich ihr sagen? Und da habe ich auch wirklich so den Impuls gehabt, ich sage ihr, was ich glaube, was mir Trost gibt, was mir Hoffnung gibt. Und habe es weder ihr irgendwas aufgestülpt, ich habe ihr einfach das nur gesagt und ich sage, und vor allen Dingen kann ich da sein für sie. Ja, und also ich habe dieses am Bett sitzen und aushalten, dass eben ihre Situation ich nicht verbessern kann, sondern ich habe es Jesus anvertraut. Und die Frau ist dann gut, also konnte gut gehen, vielleicht nicht mit dem Wissen, also wir wissen ja nie, was Gott dann macht, wie Jesus das macht, dass er sie doch noch vielleicht, sie ihn ins Herz lässt. Aber ich habe dann gesagt, ich gehe ja als Christ, gebe ich ja den christlichen Trost weiter, das, was ich glaube. Und da hatte ich halt den Mut, das zu sprechen, weil ich dachte, das hat Jesus, denke ich, auch so gewollt. Also die Situation habe ich so vor Augen. Gibt viele, die ich erzählen könnte. Aber erstmal das eine, ja.
Dankeschön. Ja, wir sind in der Zeit schon ein bisschen voran. Ich erzähle auch nur eine Sache ganz kurz. Neulich gerade erlebt. Der darf hier durch eine wunderschöne Landschaft immer ambulant fahren für die ambulante Versorgung und hatte einen älteren Herrn zu begleiten, der wirklich so diesen Traum von, ihr kennt dieses Lied von Peter Fox, Haus am See, ja. Also sein Pflegebett stand so, er konnte aus dem Fenster auf den See gucken. Eine seiner Tochter, Pflegekraft, wohnt oben im Haus, die vier anderen Töchter in der Straße, also rundum sorglos, toll, also super versorgt, wirklich großartig. Und dann übermannte ihn der depressive Gedanke, er hatte sich unterhalten mit jemandem, dem es ähnlich ging wie ihm. Kurz vor dem Ende sagte der wohl sehr frustriert, ja, was soll das eigentlich alles? Wir leben doch nur, um zu sterben. Und dieser Gedanke, der hat ihn so runtergezogen, dass er sich über gar nichts mehr freuen konnte. Und im Gespräch, wo ich ihm einmal nochmal auch daran erinnern konnte, wie gut er in seiner Krankheit und an seinem Lebensende versorgt ist, kam mir nochmal ein Satz, den ich mal gelesen habe in einem Interview, wo jemand sagte, dass wir geboren werden, um geliebt zu werden. Ja, nicht um zu sterben. Natürlich, wir wissen, dass wir alle sterben müssen. Das gehört dazu. Aber wir werden, das ist nicht unser Lebenssinn. Unser Lebenssinn, egal wie stark oder schwach oder gesund oder krank wir sind, ist geliebt zu werden. Und ja, dann konnten wir da auch ein bisschen drauf eingehen, dass Gott derjenige ist, der uns vorbehaltlos liebt und durch alle Krisen hindurch. Ich war gespannt, dachte schon, braucht er vielleicht doch noch ein Antidepressivum, habe das an die Ärztin weitergegeben, aber die Frau sagte am nächsten Tag, nö, war dann jetzt auch alles gut. Nochmal einen Tag später ist er bei einem Kreislaufzusammenbruch so schwach geworden, dass er dann ja ganz friedlich und mit Morphin an seiner Seite wirklich dann auch gehen durfte. Und das war für alle eine sehr, ja, eine gelungene Sterbebegleitung. Da bin ich sehr dankbar für, das mit begleiten zu dürfen.
Vielen lieben Dank. Erstmal herzlichen Dank für die wunderbaren Referate schon. Ich werde einiges jetzt überspringen, weil doch schon vieles gesagt wurde von dem, was ich vorbereitet habe. Genau, ich bin in einem, Heidrun Dahlus ist mein Name, ich bin in einem stationären Hospiz als Seelsorgerin tätig und auch in einem Pflegeheim. Zudem bin ich auch noch Pastorin in einer freikirchlichen Pfingstgemeinde in Hamburg. Und ich beschreibe erstmal so ein bisschen das Umfeld von dem Hospiz, in dem ich bin. Also es ist ein diakonisches Hospiz, ein christlicher Träger sozusagen. Und der Leitgedanke des Hospizes lautet in Würde leben bis zuletzt. Also es geht, wie Sie ja wissen, aus der Palliativcare darum, nicht nur das Leiden zu lindern, sondern auch die Lebensqualität zu verbessern. Ziel ist es, eine würdevolle und selbstbestimmte Lebensgestaltung in der letzten Lebensphase zu ermöglichen. Und dort darf ich in dem multiprofessionellen Team in der Seelsorge das mitgestalten. Und die Herausforderungen sind groß. Neben den körperlichen Beschwerden leiden die Gäste unter psychischen, aber auch spirituellen Belastungen. Ja, große Angst, Wut, Zweifel, Hoffnungslosigkeit. Das sind so die Themen, mit denen die Gäste ringen. Sie verstehen nicht, warum ihnen dies widerfährt, warum sie leiden müssen, was sie falsch gemacht haben und warum Gott das alles zulässt. Das sind so, ja, regelmäßige Fragen, denen ich begegne. Als Seelsorgende leidet man auch in diesen Situationen mit. Das kennen Sie sicherlich auch aus Ihren Professionen. Es ist immer, ja, eine Art Ohnmachtsgefühl teilweise, besonders wenn man nicht unbedingt befriedigende Antworten auf alle Fragen findet in den Situationen, die vielleicht tragfähig sind. Aber es ist auch wichtig, diese nicht zu überspringen und behutsam damit umzugehen. Was mich besonders immer schmerzt, ist, wenn die Angst so groß ist, dass die Gäste ja versuchen, einen Weg sogar zu finden, ihr Leben vorzeitig zu beenden, lieber jetzt schon sterben, dann ist es endlich vorbei. Das trifft mich besonders schwer immer. Ja, was können wir in der Seelsorge jetzt tun, um Trost und Geborgenheit zu spenden? Vielleicht noch mal ein kleiner Überblick vorweg, was der Auftrag der Seelsorge ist. Also generell ist die Seelsorge da, um den ganzen Menschen zu unterstützen, sich seiner Probleme in seiner Persönlichkeit und in allen Lebensbezügen anzunehmen und besonders im Hospiz natürlich als Wegbegleiter in der letzten Lebensphase. Und so die Kernaufgabe ist wirklich Beistand, Gespräche anzubieten für die Gäste und auch deren An- und Zugehörige. Durchs Dasein öffnet man Gesprächsräume, in denen wirklich auch Gefühle Raum finden können, was nicht unbedingt immer möglich ist, auch in Gegenwart der Angehörigen wirklich mal die Gefühle auch rauslassen zu können. Das ist ein großer Schatz, denke ich, den die Seelsorge dort mitbringt und auch gemeinsam nach spirituellen Ressourcen zu suchen. Die Seelsorge ist unabhängig von religiösen Einstellungen oder Konfession, Glaubenszugehörigkeiten, ist für alle Menschen dort. Und weitere Angebote, die Seelsorge macht, sind natürlich Gebete und Segnungen, Andachten, Abendmahl, Verabschiedungsrituale, sogenannte Aussegnung, Gedenkfeiern. Auch Rituale für die Mitarbeitenden haben Platz, Raum zu schaffen, für Haupt- und Ehrenamtliche auch ihre Gefühle teilen zu können und Sachen zu verarbeiten. Supervision ist ein Thema natürlich und Trauerarbeit auch für die Angehörigen nach dem Versterben der Gäste. Also die Seelsorgetätigkeit ist sehr umfangreich und jede Situation, jeder Mensch und jede Lebensgeschichte ist einzigartig. Daher ist die Seelsorge auch sehr individuell. Genauso, ich vergleiche das immer mit dem Dienst Jesu. Jesu begegnete jeden Menschen auch wirklich individuell und auf vielfältige Weise. Und er wusste genau, was ein jeder braucht. Und sein Handeln war von tiefem Mitgefühl bewegt. Und das ist etwas, was so ein bisschen mein Leitvers ist. Vielleicht nochmal zur biblischen Seelsorge. Also die biblische Seelsorge ist halt Ausdruck der Liebe Gottes. Ein Gott, der sich in Barmherzigkeit, Gnade und Trost den Menschen in ihrer Not zuwendet. Und wir haben den Auftrag bekommen, nicht nur die hauptamtlichen Seelsorgenden, sondern wirklich jeder von uns einander zu erbauen, zu ermahnen, zu trösten, zu helfen, Hoffnung zu vermitteln, Vergebung zuzusprechen und füreinander zu beten. Eine Bibelstelle ist 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 11. Da heißt es, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Wie kann das jetzt praktisch in der Seelsorge aussehen? Ich habe schon gesagt, dieses Mitgefühl ist so ein bisschen die Haltung oder sollte die Haltung des Seelsorgers sein, der persönliche Glaube, das ist die Kraft, die einen motiviert, wirklich in Liebe und mit Mitgefühl den Menschen in ihrer Not zu begegnen. Und auch da passt auch der Eingangsvers mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet wurden, trösten wir die anderen Menschen oder auch mit der Liebe, die wir selbst empfangen haben. Das ist das, was wir da weitergeben. Das ist meine Motivation bei dem Ganzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einem Menschen begegne, dann gehe ich mit der Liebe Gottes in diese Begegnung hinein. Und genau, die Kernaufgabe des Seelsorgers ist das Dasein, Präsentsein und Nähe, das haben wir schon gehört. Das bringt auf jeden Fall Trost und Geborgenheit. Und ich möchte jetzt auch nochmal den Begriff des Tröstens auch nochmal ergänzen, und zwar aus dem Griechischen. Dort heißt Trösten Parakaleo. Und das ist so, wie im Lateinischen heißt, tatsächlich auch an die Seite herbeigerufen. Also jemand wirklich ganz eng begleiten, der Heilige Geist, der Tröster, das ist der Parakletos, auch der Herbeigerufene, der uns Beistand gibt. Und daher ist das wirklich, wir dürfen das nicht unterschätzen, aber wirklich da zu sein und an der Seite eines Menschen zu stehen in der größten Not, und das ist wirklich die größte Not, das ist purer Trost und das ist göttlicher Beistand. Das ist so wichtig. Manchmal denken wir, und ich denke auch immer selbst, obwohl ich dort jetzt sozusagen professionell als Seelsorgerin stehe, denke ich, was habe ich zu geben? Aber wirklich da zu sein für die Menschen ist so ein großer Schatz. Ich stehe da nun natürlich in der offiziellen Rolle, und wenn ich das Zimmer betrete, betrete ich es schon als, mehr oder weniger, ich komme, oder die Leute verbinden, Menschen verbinden das mit der Gemeinschaft mit Jesus und seiner Kirche, selbst wenn ich es nicht gleich damit ins Haus falle. In erster Linie gehe ich wirklich um der Gemeinschaft im Allgemeinen rein, aber es kann Vorteile bringen, aber es kann auch Herausforderungen bringen, weil es kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Verhältnis des Gastes ist mit Gott und der Kirche. Das kann schon ein bisschen zu Distanz führen, dass man erstmal ein bisschen vorsichtig ist. Andere heißen einen gleich willkommen, weil sie sich freuen, einfach auch ihre spirituellen Fragen und Nöte loswerden zu können. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in dieser Rolle und ich habe erst zweimal wirklich eine absolute Ablehnung erfahren, gleich beim Hereintreten. Das nehme ich natürlich nicht persönlich, aber es ist natürlich auch schon schmerzlich. Man wahrt natürlich immer die Freiräume des Kranken, das steht an erster Stelle, die eigene Situation mit dem Sterben umzugehen, das zu bewältigen, das respektieren wir, auch wenn es ohne Gott ist, es bleibt eine freie Entscheidung, aber ich habe auch Erfahrung gemacht, dass sich das auch im Laufe der Zeit ändern kann. Wenn zuerst Ablehnung da ist, dann kann das nach ein paar Tagen schon ganz anders aussehen. Genau, es geht da wirklich um einen sensiblen Umgang und den Respekt vor der Autonomie des Gastes. Und ich bringe jetzt noch ein paar Beispiele. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Zeit. ich habe erlebt, dass der Vorteil in der Seelsorge ist tatsächlich, dass wir einfach mehr Zeit haben als in den anderen Professionen. Ich bin freigestellt, meine Zeit ist wirklich für die Gäste da. Ich habe wenig andere Aufgaben. Und da kann einfach, ich sage jetzt mal, einfache alltägliche Themen, soweit sie dann alltäglich sein können im Hospiz, aber einfache Gespräche können einfach Vertrauen aufbauen. Und je öfter ich einen Gast besuche, desto mehr Vertrauen baut sich auf. Und das kann Türen öffnen, um auch tatsächlich mit dem Evangelium zu kommen. Ich habe einmal erlebt, dass ich bei einer Frau sehr häufig war. Sie war schon über 90. Und eines Tages, wir haben über Stricken uns unterhalten. Und eines Tages schaute sie mich an und sagte mir, sie möchte gerne das haben, was ich habe. Ich fragte sie dann, was das denn sei, was ich habe und was sie gerne haben möchte. Und dann sagte sie, das Seelenheil. Und ich habe mich gefreut und habe gesagt, damit kann ich ihr natürlich helfen. Und konnte ihr das Evangelium mit ihr das Evangelium teilen und sie in ein gemeinsames Gebet einladen. Danach war sie überglücklich und erzählte jedem, was passiert ist. Sie verstarb in einem tiefen Frieden, im Frieden Gottes. Und ich konnte hinter ihre Familie mit dem Trost der ewigen Hoffnung trösten, so wie das auch wieder im Thessalonicher Brief zu finden ist, Kapitel 4. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Da geht es um die Auferstehung, das ewige Leben. Und das ist natürlich die Kraft, die wir haben. Wie gesagt, die Botschaft kann ich nicht immer gleich präsentieren. Ich habe natürlich die Möglichkeiten durch Andachten. Ich mache in dem Hospiz regelmäßig Andachten und kann dort das Wort Gottes teilen. Das freut mich auch besonders. Da werden teilweise Gäste dann in Betten reingeschoben und unter Umständen ist es das Letzte, was sie hören. Ich kann den Segen aussprechen. Das ist natürlich ein wahres Geschenk. Aber manchmal ist es auch, ja, die Seelsorge ist auch ganzheitlich zu sehen. Manchmal kann man auch mit ganz praktischen Dingen mehr helfen, als wenn man gleich mit der Bibel kommt. Ich habe zum Beispiel einen Gast, das war jetzt nicht im Hospiz, das war im Pflegeheim, überglücklich gemacht, dadurch, dass ich ihm in seiner schwierigsten Phase einfach ein paar Spuckbeutel organisiert habe, die er dort nicht bekommen hat. Dafür bin ich einen extra Weg gegangen und das hat ihm die Liebe Gottes gezeigt. Also der Trost ist nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Das lesen wir auch in der Bibel. Das hat große Auswirkungen. Ich ermutige auch immer bei uns die Pflegenden und auch ehrenamtlichen Mitarbeiter. Und manchmal mache ich auch wirklich, ich bringe ein Glas Wasser und das ist Seelsorge pur und das ist Trost pur. Also wir dürfen nicht diese kleinen Sachen unterschätzen, was das bewirkt. Und dann, ich habe noch ganz viele Beispiele, aber ich glaube, die Zeit wird knapp. Manchmal werde ich auch gefragt, wie bei der Dame, was denn meine Geschichte ist. Und ich habe persönlich ein Lebenszeugnis, was ich sehr gerne teile, wenn ich gefragt werde. Ich habe selber einen langen Lebensweg hinter mir. Ich habe lange gelitten körperlich und habe dadurch zum Glauben gefunden. Und wenn ich dieses Zeugnis teilen kann, dann habe ich so oft wirklich erlebt, dass das eine Hoffnung in den Gästen erweckt. Bei einem Gast war ich, der wollte wirklich auch sein Leben vorzeitig beenden. Kurze Randnotiz, also das Hospiz unterstützt keine aktive Sterbehilfe, aber das Ganze ist nochmal ein extra Thema. Aber allein, dass ich meinen Trost teilen konnte, mit dem ich getröstet wurde, habe ich bei diesem Menschen eine neue Hoffnung erweckt. Er hat zurück zum Glauben gefunden und konnte am Ende auf ganz friedlichem Wege heimgehen. Das hat mich sehr gefreut. Dann, wie gesagt, durch das Wort Gottes. Ich liebe den Psalm 23. Es ist immer, der Psalm ist auch bei Menschen, die vielleicht nicht Gott mehr so nahe sind oder mal waren, immer bekannt und bewirkt wirklich Wunder, sage ich jetzt mal. Das Wort Gottes hat einfach eine Kraft. Psalm 121, Psalm 139. Du kennst mich, du siehst mich. Dann Trost durch den Tröster selber. Der Heilige Geist ist der Tröster. Gott ist unser Tröster. Dass die Menschen ihn erfahren. Ich habe ein Beispiel, bringe ich jetzt noch und dann mache ich Schluss. Ich habe einmal, also wenn ich die Menschen nicht erreichen kann, dann versuche ich, dass ich auf jeden Fall aus der Ferne für sie bete. Ich lasse mich auch im Gebet leiten, auch bevor und während ich meine Besuche mache. Und ich habe einmal, saß ich bei einem Mann, der war nicht gerade sehr offen für das Gespräch. Und ich habe auf einmal ein Bild im Geist empfangen. Und zwar habe ich ein Stück Kuchen gesehen und wusste, dass Gott mir jetzt gerade etwas über diesen Menschen zeigen möchte. Und ich habe dieses, es war ein ganz spezielles Stück Kuchen und habe diesen Mann dann gefragt, ob er gerne Kuchen mag. Und auf einmal fingen seine Augen an zu strahlen und zu leuchten. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er genau diesen speziellen Kuchen mag. Und dann war er etwas empört und dachte, irgendjemand hätte das mir verraten, woher ich das denn wüsste. Und dann habe ich ihm sagen können, ja, Gott hat mir das gezeigt. Und auf einmal war er offen. Ich habe gesagt, ja, Gott sieht uns, er kennt uns, er liebt uns. Und das hat bei ihm so viel verändert. Und ja, am Ende geht es nicht darum, was wir Großartiges tun. Am Ende ist meine Meinung, geht es einfach darum, wirklich, dass die Menschen eine Begegnung haben mit dem Gott, mit dem Gott des Trostes, der Gott, der sie sieht, der sie liebt und der sie kennt. Dafür benutzt er uns als Gefäße. Auch ich kann nicht alle Menschen erreichen und habe auch nicht bei allen irgendwie den Zugang, den ich mir erhoffe, aber ich vertraue trotzdem, dass Gott jeden Menschen sieht und kennt und auch wirken kann, auch über unser Tun hinaus. Das schenkt mir auch ein Stückchen Freiheit, ja, zu wissen, dass er größer ist und alle Menschen im Blick hat. Genau, soweit von meiner Seite.